Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstaub Podcast, der Podcast, bei dem sich auch Pedro Pascal seine Literaturtipps holt. Natürlich bin ich nicht alleine, um diesen ganzen Spaß für euch zu bereiten, sondern habe meine besten, schönsten und tollsten Mitpodcasterin natürlich auch wieder mit am Start dabei, aus dem wunderschönen Hannover dazugeschaltet, Annika.
Hola!
Und natürlich auch wieder mit am Start aus dem wunderschönen Saarbrücken, Maike.
Salü! Und was wären wir ohne ihn? Auch mit dabei, der Pedro Pascal aus Münster, Robin.
Hallihallöchen, bonjour, bonjour. So, dann lass uns doch mal direkt ohne Umschweife hier zur ersten Neuigkeit unseres Vorgeplänkels kommen und das ist der absolute Kracher. Wir sind richtig aus dem Häuschen und Maike erzählt euch jetzt erstmal, wieso.
Genau, ich erzähle euch jetzt einen Schwank aus unser aller Leben. Wie ihr ja wisst, haben wir in der Vergangenheit zwei wunderschöne Interviews geführt mit dem Heinzer, ein Mann, der nah an unserem Herzen ist, der für den stets ein Licht in der Kathedrale unserer Herzen brennt. Heinz Strunk, der wunderbare Autor aus Hamburg. Man würde ihn einen Kultautor nennen, aber er würde cringen bei dem Wort. Deswegen machen wir das doch besser nicht. Der Heinzer jedenfalls hat Robin und mir letztes Mal, als wir mit ihm sprachen, verraten, er arbeite an einem Buch mit dem Titel Zauberberg 2. Und zwar soll das Ganze gesetzt sein in der Schriftart von Terminator 2. Robin und ich haben herzlich gelacht und fühlten uns geehrt, vom großen Heinzer verarscht worden zu sein. Bis wir letzte Woche einen Buchclub durchgeführt haben mit unserer Community und uns dort jemand sagte, wisst ihr was, es gibt bald einen neuen Roman von Heinz Strunk, irgendwas mit dem Zauberberg, wie so. Blanke Panik, direkt gegoogelt und siehe da, Robin, womit erfreut uns der Heinzer?
Mit Zauberberg 2 in der Schriftart von Terminator 2.
Ah! Also Heinz Strunk, sorry, wir dachten, du verarschst uns, aber in Wahrheit hast du uns Insider-Informationen vor 2 Jahren rübergespielt und wir dachten, wir können mit der Info nichts anfangen, weil es keine echte Info ist, aber nein, Heinz Strunk würde niemals mit dem Zauberberg scherzen. Wir sind jedenfalls komplett aus dem Häuschen und freuen uns sehr darauf. Ihr ahnt es vielleicht auch schon, wir hatten ja mal eine Folge, die hieß Zauberberg 2, jetzt noch bergiger. Die war auch inspiriert, der Titel von Heinz Strunk. Aber ich bin mir sicher, das Buch wird noch um einiges witziger sein als unsere super witzigen Folgentitel.
Genau so ist es. Vielleicht kommt ja dann auch der Folgentitel Zauberberg 3, Berg Extreme oder so.
Dumme Folgentitel sind unser Geschäft, Robin, da fällt uns sicher was ein.
Absolut, absolut. Da könnt ihr auf jeden Fall schon gespannt drauf sein. Da werden wir noch hart dran werkeln, bis dieses Buch rauskommt. Es kommt im November und wir sind natürlich schon heiß, heiß, heiß. Aber wir kommen zur nächsten Neuigkeit unseres Vorgeplänkels, die genauso ja, wie die erste jetzt euphorisierend war, jetzt leider ein bisschen niederschmetternd ist. Annika, was ist passiert?
Ja, sie ist gestorben, die Grande Dame der frankophonen Literatur, Maryse Condé, im Alter von 90 Jahren. Und diese Nachricht wollten wir ja auch einmal kurz vermelden. Maryse Condé hat viel Beachtung gefunden, auch in der deutschsprachigen Literatur, hat viel geschrieben. Sie stammt aus der Karibik oder von der Karibikinsel Guadeloupe, genauer gesagt, hat in Paris studiert und hat also viel immer über ihre Herkunft geschrieben, teilweise auch biografisch, autobiografisch und wurde dafür auch mehrfach ausgezeichnet, unter anderem im Jahr 2018 mit dem Alternativen Literaturnobelpreis. Und wir hatten sie hier zuletzt in unserer Show im vergangenen Jahr erst. Da war sie nämlich bereits zum zweiten Mal für den International Booker Preis nominiert, hat es damals auch auf die Shortlist geschafft. Und das Ganze war ja insofern auch eine ja besonders schöne Art der Zusammenarbeit. Ihr wisst ja, International Booker haben wir hier immer auf dem Schirm, dazu auch bald mehr. Dort werden ja nicht immer nur die AutorInnen, sondern auch ihre ÜbersetzerInnen ausgezeichnet. Maryse Condé hat auf Französisch geschrieben und aufs Englische übersetzt, hat nämlich ihr Mann, der sie auch zum Schreiben mehr oder weniger nochmal gebracht hat, im späten Alter sozusagen. Und ja, er hat also sozusagen für sie übersetzt. Er sitzt da direkt an der Quelle. Ihr wisst, wenn ihr unsere Show hört, wir berichten auch viel über ÜbersetzerInnen und ihre wertvolle Arbeit, haben auch häufiger Kolleginnen aus dem ÜbersetzerInnen, ja, aus dem Bereich hier bei uns zum Interview, Ursula Grefe zum Beispiel auch ganz oft. Liebe Grüße mal an dieser Stelle. Ja. Und da wird immer viel erzählt, wie auch dieser Prozess des Übersetzens von sich geht. Und hier bei den beiden, also bei Maryse Condé und ihrem Ehemann, da ist es natürlich so, das muss man sich vorstellen, die beiden kennen sich, die sind sich sehr, sehr nahe. Da ist natürlich eine sehr intime eine sehr direkte Übersetzung möglich. Nur man selbst könnte es vielleicht noch besser machen. Also insofern ist nicht nur eine große Schriftstellerin von uns gegangen, sondern auch eine ganz besondere literarische Partnerschaft jetzt leider beendet.
Wirklich sehr, sehr traurig, diese Nachricht.
Mhm.
Und damit kommen wir zur letzten Neuigkeit, ja, dieses Vorgeplänkels, wo wir jetzt auch ein bisschen diskutieren können zusammen. Ah, das wird spaßig. Vielleicht haben es ja einige von euch mitbekommen, der Frontmann der Toten Hosen, Campino, hat in seiner Heimatstadt an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf eine Gastprofessur. Jetzt ist der erste Vortrag gelaufen, es gibt noch mehrere Vorträge, 30.000 Leute haben sich darauf beworben, diesen Vortrag hören zu können, in dem Campino über sein lyrisches Schaffen erzählt, über seine Band ein bisschen berichtet, wie er die Texte schreibt und so weiter und so fort. Nur 500 Leute wurden zugelassen, natürlich auch internationale Presse, und ja, es war eine schöne Veranstaltung, wie man aus Pressestimmen hört. Campino hat, wie gesagt, ein bisschen was über seine Texte erzählt und auch ein bisschen was über seine Familie. Es wurde auch musikalisch unterlegt. Die Veranstaltung sollte eigentlich nur anderthalb Stunden lang sein und ging dann über zwei Stunden, auch mit anschließender Fragerunde. Also ein, ja, recht großes Spektakel für die Universität. Und was ja eigentlich eine schöne Sache ist, nur ein bisschen Popkultur und Hochkultur verbinden. Campino hat dann über verschiedene, ja, Lyriker oder Dichter gesprochen, wie zum Beispiel Kästner oder Brecht oder Biermann oder Brasch, und seine, ja, die Verbindung zu seinen eigenen Texten und auch die Rolle für seine eigenen Texte nochmal, ja, dargelegt und, ja, einen schönen Vortrag gehalten. Jetzt ist es so, dass in der NZZ ein Beitrag erschienen ist von Daniel Haas, der das Ganze gar nicht gut fand.
Ja, also Robin, dass ich jetzt hier in diese Situation komme, in der ich jetzt bin, das habe ich mir auch nie träumen lassen. Denn wie man weiß, war das früher wirklich eine Frage der Identität für Leute, die Indie- und Punkmusik lieben, so wie wir drei es tun, ob man im großen Streit zu Düsseldorf oder zu Berlin hält, also auf der Seite der Toten Hosen oder der Ärzte steht. Und ich stand selbstverständlich immer und ohne Frage auf der Seite der Ärzte. Aber was sich die NZZ hier rausnimmt gegen Campino, bringt mich dazu, nun folgenden Satz zu sagen: Lasst unseren Campi in Ruhe, okay? das ist ja wirklich unglaublich, weil das hier symptomatisch ist für die Krise des Feuilleton. Dieser Artikel tritt Edgelord-mäßig auf, indem er eine Erwartungshaltung aufbaut, die Campino niemals einlösen wollte. Nämlich, dass Campino hier irgendwie antritt und, keine Ahnung, Bourdieu referiert und hier ein hermeneutisches Feuerwerk mit Tiefenanalyse abfeuert. Der Typ ist Sänger in einer Punkrock-Band, Freunde. Was habt ihr denn erwartet, was der da macht? Wenn Campino es schafft, dass zwei Leute mehr Heinrich Heine lesen, dann sind das schon 100% mehr Erfolgsquote, als es wahrscheinlich dieser Autor hier jemals hatte, als er versucht hat, Leute dazu zu kriegen, Literatur zu lesen. Also hier stehen wirklich so richtig dumm dreiste Sätze in dem Text drin, die zeigen, dass es eigentlich gar nicht darum geht, zu verstehen, welche Verbindungen es zum Beispiel zwischen Biermann und Campino gibt, die aus meiner Sicht ziemlich augenscheinlich sind, sondern dass es nur darum geht, zu sagen, was macht da dieser zottelige Punkrocker? Das ist alles total Mainstream. Da geht es ja nur um Marketing. Das hat ja nichts mit Hochkultur zu tun. Jagt ihm vom Hof. Und das ist so billig und so dumm. Also ich lasse euch mal hier teilhaben an den güldenen Zeilen, mit denen uns die NZZ verwöhnt. Die ästhetische Diskrepanz zwischen kanonischen Texten und Hosenrhetorik war so erschütternd, wie die Begeisterung des Sängers für seine Vorbilder rührend wirkte. Ich übersetze das mal. Campino ist nicht Shakespeare, und weil er deswegen Shakespeare toll findet, ist er ein Idiot. Das ist, was hier quasi steht, ja? Das ist so runtergebrochen und das ist einfach so schreiend dumm. Ein anderer Hot-Take ist natürlich auch das bildungsbürgerlicher Cringe-Deluxe, dass ja der Campino eigentlich total Mainstream ist. In seinen Songtexten stünde nämlich nur: die Liebe tut weh, die Gesellschaft ist fies, Nazis sind scheiße. Während Heine natürlich die Verhältnisse nicht affirmiert, was Campino angeblich tut, sondern irritiert, verunsichert, beschädigt. Also sorry, ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Wie kann man mutwillig eine Vorlesung von Campino so überladen Und das ist eigentlich nur ein Anlass, um eine komplette Zerstörung vom Campino zu betreiben. Ich finde es wirklich, also NZZ, wir haben dich ja hier schon häufiger gehabt mit deinen Hotten Hot Takes. Aber wie kann man hier einen machen auf, ich will jetzt ein bisschen mehr Hochkultur. Wir haben uns dann natürlich informiert, worüber der Autor normalerweise schreibt, wenn er mehr Hochkultur fordert und sagt, ich will die wahren Rebellen sehen wie Heinrich Heine. Also hier zum Beispiel über den Staubsaugerroboter V5S Pro schreibt er, über Kung Fu Panda und ob ein Fitness-Abo hilft bei der Erhöhung der erotischen Vermittelbarkeit. Das haben wir uns nicht ausgedacht, das ist wirklich so. Aber Campino, der treibt sich einfach zu viel in den seichten Gewässern des Pops herum. Annika, bist du auch erschüttert, dass Campino hier jetzt nicht, ich weiß nicht, Günther Grass nachgetanzt hat?
Ich hätte es mindestens erwartet. Mindestens, ja. Gar keine Frage. Also wirklich, ich habe mich am Hintergrund schon lachen gehört, da fällt einem echt nicht mehr viel zu ein. Vor allem diese, es ist wirklich so plump, es ist so polemisch, es ist so billig. Also ich finde es wirklich auf eine gewisse Art und Weise charmant, amüsant, dass der Autor diese Mainstream-Keule schwingt. Aber was er macht, das ist ja sowas von Mainstream, das ist ja sowas von abgeschmackt. Ja. Das muss man einfach mal so knallhart sagen. Also alles andere als Edgelord, das war leider nix. Und überhaupt diese literarischen Verbindungen, Maike, du hast es ja schon sehr gut gesagt, es geht ja darum, Horizonte zu öffnen. Und wenn die Leute, die da waren, die haben den Platz bei einer Verlosung gewonnen, Robin hat es eingangs gesagt, 30.000 Leute wollten dahin. Riesengroßes Interesse. Einige von denen vielleicht trotz allem zum ersten Mal mit Heinrich Heine oder sonst was in Berührung bekommen. Und Campino und die Hosen, man kann ja jetzt auch nicht sagen, dass das alles irgendwie nur so plumper Quatsch ist. Ne? Also was ist denn, wer hat denn sonst, ich glaube nicht der Autor zumindest, ein Konzeptalbum über Clockwork Orange geschrieben. Das muss man ja auch mal sagen. Ne? Ein kleines bisschen Horrorshow. Also viele Menschen, einige sind uns vielleicht sogar bekannt, haben über diese Musik überhaupt erstmals von dem Roman erfahren, der dahinter steckt.
Und ich als, ne, Kind.
Zum Beispiel. Mhm. Da, also bitte, Maike, so früh schon mit Hochkultur in Verbindung bekommen, über Campino.
Danke,
wer hätte
Campino.
Das denn gedacht?
Du bist ein Guter.
Also, deswegen, das ist wirklich, hier wird wieder diese Gatekeeping-Funktion betrieben. Hier wird dieses Hochliteratur. Thomas Bernhard wird hier natürlich auch nochmal reingerührt. Guck mal, wen ich alles kenne. Und diese wirklich schöne Begrifflichkeit, die Sprache auch, um den vielleicht durchaus etwas einfachen Duktus gewisser Hosenlieder nochmal da schön in die nochmal schön da den Spotlight drauf zu setzen. Also, das ist mir wirklich alles, ja. Das muss doch nicht sein. Also, das ist doch wirklich, ja, Mainstream. Robin, was sagst du dazu?
Ja, also ich fange vielleicht mal damit an, dass ich auch auf der Seite der Ärzte stehe normalerweise. Ich bin wirklich absolut kein Toten-Hosen-Fan.
Disclaimer.
Und ich möchte hier gleichzeitig natürlich auch Campino vollkommen in Schutz nehmen. Und auch diese Veranstaltung gerne mal in Schutz nehmen, weil es ist eine Gastprofessur. Ne? Die ist darauf ausgelegt, dass jemand kommt, häufig eben auch sehr bekannte Personen aus Kunst, Kultur, was auch immer, die einfach was erzählen über verschiedene Themen, die was erzählen über verschiedene Aspekte, die eben keine Professoren sind. Deswegen heißt es Gastprofessor, lieber Daniel Haas. Und deswegen ist das hier einfach nur billigster Hatebait ist das. Also da hat sich dann Daniel Haas hingesetzt, hat gesagt, das ist mir zu doof, dass sie das alle feiern. Warum darf Campino da Gastprofessor sein? Warum darf ich das nicht? So ist dieser Gusto dieses Textes. Für mich wirkt es auf jeden Fall so. Da stehen dann wirklich Sätze drin wie, was der und die Studierende lernen konnten, war, wie die Durchsetzung marktlogischer Ideen bis in die tiefsten Winkel des Bildungsbetriebs hinein funktionieren kann, wenn klassische Wissensideale so viel gesellschaftlichen Wert besitzen wie eine Hosen-CD vom Flohmarkt. Also das ist wirklich peinlichstes Bashing. Und da muss man eigentlich auch gar nicht mehr nachfragen. Also wer da nickt und sagt, ja, genau, das sehe ich auch so. Das ist eben, wie ihr beide schon auch gesagt habt, das ist genau dieses Gatekeeping, diese Gatekeeping-Funktion, wieso wir ein Problem haben, eben Hochkultur heutzutage auch an die jungen Leute ranzubringen, ne? Weil dann immer solche Leute kommen und sagen, du kennst den Kanon nicht, dann darfst du nicht mitreden. Genau. Und das ist halt ein Problem, was wir haben. Und deswegen sind solche Veranstaltungen unfassbar wichtig, auch für unsere Gesellschaft, auch für das gesellschaftliche Vorankommen, dass vielleicht Hochkultur mal wieder ein bisschen salonfähig gemacht wird und eben nicht mehr hinter dieser Brandmauer stehen, wo man dann erst ungefähr 3 Doktorentitel machen muss, um da mitreden zu dürfen, die Daniel Haas übrigens auch nicht hat. Also, ne, das ist, wie gesagt, das ist, für mich sah das auch ein bisschen aus, als würde das auf Klickzahlen aus. Ne? Alle haben das abgefeiert, haben gesagt, guck mal, Campino an einer Universität macht hier ein Vortrag und dann hat sich Daniel Haas überlegt, ja, was kann ich denn Schlechtes dagegen sagen? Und es ist halt wirklich so das, ja, das billigste Klischee darauf zu greifen und zu sagen, ja, der ist ja gar kein Wissenschaftler, was macht der denn überhaupt da?
Ich glaube, es ist nämlich genauso, wie ihr sagt, weil diese Trennung zwischen Hoch- und Pop- oder Hoch- und Breitenkultur, die ist ja eigentlich nur im deutschsprachigen Raum so extrem. In den USA zum Beispiel gibt es das nicht. Und ich habe auch den Eindruck, dass diese Art des Feuilletons, um jetzt auch mal von diesem Auto wegzukommen, das ist ja ein weiter verbreitetes Phänomen, darauf abzielt, Gruppen, so wie wir das mit den Hosen und den Ärzten früher gemacht haben, ne? Dass es hier darum geht, Identitäten zu bestätigen, zu sagen, bist du jetzt für Campino oder bist du für Bela, wenn die sich gegenseitig früher aufs Maul gehauen haben? Für wen bist du? Du kannst dich für beide sein. Und so ein bisschen ist es hier auch so. Bist du drin im Hochkulturzirkel und liest Heine oder hörst du die Toten Hosen und bist da im seichten Pop unterwegs? Und Campino will ja gerade, auch als Engländer, wo es ja auch diese Trennung so nicht gibt, will ja gerade sagen, ja, warum kann ich denn nicht Heine lesen und Punkrock machen? Warum kann ich nicht Punkrock machen und viel davon verkaufen? Das ist ja auch der alte Quatsch, von wegen, wenn sie es viel verkauft, hat das keinen Wert mehr. Ist doch Blödsinn. Ich möchte, dass Künstler reich werden, wenn die Kunst gut ist. Gönne Campino jede seiner Millionen. Und das ist so billig zu sagen, auch für das eigene Publikum, zur Bestätigung des eigenen Publikums zu sagen, wenn man denkt, das Publikum möchte gerne hören, wir sind aber Hochkultur, wir haben damit nichts zu tun, wir feiern Heinrich Heine als Rebell und Stumm und Drang und weiß der Teufel was. Das ist so engstirnig, so eine engstirnige Vorstellung von Kultur und was Kultur leisten kann, gerade wenn man bedenkt, was Leute wie die Hosen, die Ärzte, die goldenen Zitronen oder was wäre hier auch noch gedisst wird, Kraftwerk, was diese Bands, ja Kraftwerk, also das ist auch ein neues Peinlichkeitslevel, aber egal, was diese Bands Menschen bedeuten und was diese Bands auch für Leute bedeuten wie mich, die jetzt nicht aus dem Akademikerhaushalt kommen und die über Leute wie Farin Urlaub, der viel liest, oder über Leute wie Campino, der solche Konzeptalben macht, Hinweise kriegen, was es an Kunst da draußen alles so gibt. Campino ist ja auch mal aufgetreten in einem Brecht-Theaterstück. Das sind dann Dinge, die Leute erreichen, die eben daheim keine Eltern haben, die Rotwein trinken und Wagner hören. Und die ganz neue Welten erschließen und diese Welten, das wird ja auch erkannt, verbinden. Weil diese Welten sich eben nicht ausschließen. Und weil man, wenn man älter als 14 ist, auch vielleicht mit dieser Identitätskonstruktion über Ablehnung von irgendwas mal aufhören sollte. Das ist nichts für Leute über 20 noch zu sagen, das ist, da mache ich jetzt nicht mit. Ich mache jetzt hier den Kleinkrieg weiter. Ich finde es einfach... Grow up, kann ich da nur sagen.
Cringe, sagen die Leute, wenn sie sowas lesen. Also wir sind weiterhin für verbindende Elemente in der Hoch- und Popkultur, weil das ist ganz wichtig. Und deswegen kommen wir doch mal zu unserer ersten Rezension, oder?
Yes.
Denn dafür stehen wir natürlich. Und jetzt kommen wir zu einem Buch, was den Literaturbetrieb ordentlich durch die Mangel dreht. Annika, was ist da los?
Ja, wir kommen zu einem Buch, was so ein bisschen gut zum Vorgeplänkel passt. Da komme ich gleich nochmal drauf zu. Denn auch hier geht es um, Robin hat es gerade schon gesagt, um den Literaturbetrieb mit allen seinen Facetten. Und es ist ein Riesenspaß. So viel muss ich einfach schon mal vorwegnehmen. Also, bleibt dran, es lohnt sich. Ich stelle euch jetzt vor Yellowface von Rebecca F. Kwang. Ein Buch, das eigentlich die Geschichte einer Freundschaft zunächst erzählt. Und zwar von zwei Frauen, die sich im Studium, im ersten Studienjahr in Yale kennengelernt hatten. Beide hatten den gleichen Traum, sie wollten Schriftstellerin werden. Beide kamen aber aus ja ziemlich unterschiedlichen Verhältnissen. Da haben wir zum einen Athena Ling N. Lin, geboren in Hongkong, aufgewachsen zwischen Sydney und New York, in britischen Internaten groß geworden. Eine, wie es hier heißt, wunderschöne, internationale, potenziell queer women of Color mit Yale-Abschluss. Also, das ist schon mal ein Bild, was einem da entgegenstrahlt. Und auf der anderen Seite haben wir unsere Protagonistin June Hayward aus Philly. Braune Augen, braune Haare und das war es eigentlich auch schon. Also ihr seht, da ist die große Diskrepanz von Anfang an. Und der Roman setzt zu einer Zeit ein paar Jahre später. Die beiden sind ins Berufsleben gestartet und die Vorzeichen, die ich gerade schon so ein bisschen geschildert habe, sollten recht behalten. Athena ist also zu einem riesengroßen Star geworden. Ihr schriftstellerisches Debüt, gleich zack, Preise, Bestseller, das Ganze drumherum. Und June eher so, naja, also kleiner Verlag, Debüt geht so ein bisschen unter, Plätscher, Plätscher. Das ist also so, wie sie sich entwickelt hat für die beiden. Sie sind aber lockere Freundinnen geblieben und treffen sich hin und wieder mal. Und an einem Abend stirbt Athena ziemlich plötzlich in Gegenwart von June. Es ist ein Unfall. Athena ist tot, June völlig verzweifelt und findet aber, während sie auf den Krankenwagen wartet, das bislang unveröffentlichte und fast fertiggestellte Manuskript von Athenas neuen Buch. Und zwar ein Roman, Die letzte Front, mit einem ziemlich speziellen Thema. Es geht da um das chinesische Arbeiterkorps, also die 140.000 chinesischen Arbeiter, die damals im Ersten Weltkrieg von der britischen Armee rekrutiert und an die Front geschickt wurden. Also ein Buch, ihr ahnt es schon, mit einem gewissen Background, mit einem Fokus auf den Rassismus, auf Ausbeutung, auf Diskriminierung und so weiter. Und June nimmt also dieses Manuskript an sich und macht es sich zu eigen. Und das im wahrsten Sinne des Wortes, denn keiner weiß, dass Athena dieses Buch hinterlassen hat. Und June, ja, überarbeitet es. Es ist in ihren Augen noch nicht so ganz fertig. Sie schraubt an vielen Stellen drumherum, bringt es dann als ihres heraus und setzt damit eine Kette von komischen, tragischen, skurrilen Situationen in Gang, möchte ich mal sagen, die wirklich so ziemlich alle Themen berühren, die wir an Büchern und am Literaturbetrieb so interessant finden. Und ich freue mich gleich mit Maike darüber nochmal näher zu diskutieren. Vorher nochmal ganz kurz, was ich so meine. Also auf die Geschichte selbst, da hat viel damit zu tun, wie June dieses Buch halt bearbeitet. Sie macht es etwas glatter zum Beispiel. Da sind wir schon gleich bei dem Thema. Da ist wieder die Verbindung zum Vorgeplänkel Hochkultur versus Unterhaltungskultur. Sie sagt das, was Athena da hinterlassen hat. Sie hat immer gesagt, die Lesenden müssen sich den Text selbst erschließen, auch wenn er von einer fremden Kultur handelt. Ja, Menschen, die uns häufiger zuhören, die wissen, das ist natürlich auch eine Meinung, die wir vertreten. June sagt, das ist alles ein bisschen selbstgefällig, das muss man doch den Leuten besser erklären und macht eine Geschichte daraus, die universell ist, in der sich jeder und jede zurechtfinden kann. Also da haben wir natürlich schon mal hier ein ganz, ganz großes Thema. Es geht natürlich auch um andere Themen. Wer darf welche Geschichte erzählen? Hashtag Own Voices. Athena hat halt diesen Background. Sie hat eine Migrationsgeschichte. June ist US-amerikanisch, aber sie sagt, Athena hat aber trotzdem nie das Leid erlebt, von dem sie spricht, während hingegen June aus ärmeren Verhältnissen kommt. Also wer hat welche Ansprüche, welche Geschichte zu erzählen? Es wird viel darüber diskutiert, wie ist es inhaltlich, was ist ein wichtiges Thema und was nicht. Und es geht natürlich auch um das ganze Rezensions-Diskussions-Gewabere, sage ich mal, was folgt zu einer Buchveröffentlichung. Es geht um Online-Besprechungen, es geht um Cancel Culture. Goodreads spielt eine ganz, ganz große Rolle. Es geht natürlich um den Literaturbetrieb von der Lektorin über den Agenten und das Ganze wirklich mit einem rasanten Plot noch versehen, zusätzlich on top und sehr, sehr humorvoll. Also ein wirklich sehr, sehr feiner Humor, der teilweise hier auch Figuren so ein bisschen als Stereotype darstellt, aber sich nicht über sie lustig macht. Also das fand ich, macht die Autorin hier sehr, sehr gut und es bleibt immer auch dieser Humorlevel, weil teilweise ist der Plot, der wird so skurril. Irgendwann denkt man, wie weit kann sie noch gehen? Was kann denn noch passieren? Also es passiert immer wieder, irgendwelche Brocken werden June in den Weg geworfen. Sie stellt sich aber teilweise halt auch wirklich dämlich an und irgendwie mogelt sie sich da immer wieder durch und wieselt sie sich da immer wieder durch. Also hat so ein bisschen was Screwball-haftes, aber dabei halt sehr, sehr anspruchsvoll, weil ich finde, das ist ein Thema, ein zeitgeistiges, das hier sehr gut verarbeitet wurde. Ihr merkt schon, große Begeisterung hier auf meiner Seite, sowohl für den Plot als auch für die Umsetzung. Jetzt freue ich mich, mit Maike drüber zu sprechen. Wie hat dir Yellowface gefallen? Stimmst du in meinen Lobesgesang hier mit ein.
Ja, also das Ding ist auf jeden Fall ein Page-Turner. Also ich bin da auch sofort durch. In einem Tag habe ich das durchgelesen, weil es so lustig ist und man immer wissen will, was da weiter passiert. Und während man jetzt nicht sagen kann, dass es eine wunderschön ästhetisierte Sprache wäre oder wahnsinnig intelligent konstruiert oder sonst irgendwas, ist halt dieser Satire-Effekt sehr stark. Und was anderes hat mich an der Anlage auch sehr begeistert, nämlich, dass unsere Erzählerin eine unzuverlässige Erzählerin ist, die direkt die Lesenden anspricht. Das heißt, dadurch wissen wir schon, dass sie uns von irgendwas überzeugen will. Wovon sie uns aber überzeugen will, das wechselt im Text. Manchmal versucht sie, sich dafür zu entschuldigen und eine Schuld zu bekennen, dass sie dieses Manuskript niemals hätte stehlen dürfen. Dann versucht sie, sich selbst und uns davon zu überzeugen, dass sie ja eigentlich der wirklichen Autorin einen Gefallen getan hat. Dann wiederum kommt das Argument, dass es die wirkliche Autorin ja auch überhaupt nicht besser verdient hat, die dumme Bitch. Und das wechselt dauernd. Und das ist so spaßig, weil es halt parallel geführt wird mit der Idee, dass es auf die Narrative ankommt und nicht auf die Wahrheit. Und es wird auf allen Ebenen durchgespielt. Wir kriegen von der Erzählerin ein Narrativ nach dem anderen. Uns meandert immer wieder hin und her. Und dann kriegen wir natürlich auch, wie du gerade schon gesagt hast, Annika, über diesen Publikationsbetrieb jede Menge Narrative. Denn eigentlich sind sowohl Athena als auch June Opfer dieser Marketingmaschine, weil sie beide als Produkte angelegt werden und man sich in der Marketingabteilung die Narrative ausdenkt, die helfen sollen, das Buch zu verkaufen und die im Rahmen von Paratext, also dem ganzen Kram, der um das eigentliche literarische Produkt, das Buch herum stattfindet, dadurch auf Preislisten zu kommen. Also da geht es um die New York Times, da geht es um Goodreads, haben wir schon gehört, es geht um Netflix-Rechte, es geht aber auch um den Booker Prize und ich habe so gelacht, weil wir berichten ja immer über den Booker Prize und sind immer bei diesen Diskussionen dabei. Und bei so vielen Dingen habe ich das Gefühl, man hält jetzt wirklich auch uns den Spiegel vor und schreibt da rein aus Sicht der Marketingabteilung, welche Häkchen man in welchen Boxen machen muss, damit wir das als bookerwürdig erachten. Und zwar auf die zynischste Art und Weise. Also nicht gerechtfertigt im Text, sondern auch in der Verpackung. Wie passen Verpackung und Text zusammen? Und das ist natürlich auch für uns, die sich für deutschsprachige Popliteratur und Beatliteratur interessieren, faszinierend, weil das ja Dinge sind, die gerade Benjamin von Stuckrad-Barre von vornherein sehr aggressiv angesprochen hat, auch Christian Krach mit ihrer Peek und Kloppenburg-Werbung, die als erste in der deutschsprachigen Literatur in aller Deutlichkeit gesagt haben, wir sind doch für euch Produkte und das zeigen wir euch jetzt, dass wir Produkte sind. Ihr wollt das nicht hören, dass ihr uns konsumiert, aber wir zeigen euch das jetzt, indem wir diese ganze Markenästhetik euch widerspiegeln. Und das alles findet sich hier auch drin und damit hatte ich sehr viel Spaß.
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, da sind ja noch viel, viel mehr Themen, die Spaß machen. Und ich finde es auch so interessant, wenn man mal so einen halben Schritt weggeht, wie diese Themen irgendwie alle miteinander verknüpft sind und wie die sich auch alle gegenseitig beeinflussen. Ich meine, natürlich, es ist ja schon der Literaturbetrieb, also gewissermaßen schon so ein geschlossenes System, aber halt wirklich ein sehr, sehr großes mit allen Facetten, mit auch allen Überschneidungen, Maike, wie du gerade so gesagt hast, Netflix-Rechte. Ne? Also ich würde mal wirklich behaupten, wer unsere Show hier regelmäßig hört, das heißt auch in etwa so ähnlich liest und auch ähnlich so sich mit Themen befasst, ihr müsst wirklich dieses Buch lesen, weil man hat wirklich, genau wie du sagst, Maike, auf jeder zweiten Seite irgendwie so, ja genau, so diesen Effekt, ja genau so ist es, genau so ist es. Also ich habe mich da auch köstlich amüsiert, Spiegel hin oder her. Das macht ja manchmal auch richtig Spaß. Und sie fächert das hier wirklich so gut auf mit diesen ganzen Bereichen. Also ich habe vorhin kurz gesagt, dieses ganze Thema Cancel Culture, da geht es ja dann darum, wie Leute versuchen zu beweisen, hat sie dieses Buch geschrieben, ja oder nein, diese Blogs, die dann da hochschießen mit diesen Beweisen und was die Medien dann daraus machen, wie das alles weitergeht und auch ihre Karrierekurve verläuft ja wirklich auf, ab. Also da wird wirklich alles durchexerziert, inklusive dem Ex-Freund, der so ein weißer heterosexueller Cis-Mann ist und deswegen sowieso eigentlich irgendwie immer der Böse in Anführungszeichen. Also wird's da auch nochmal aufgearbeitet. Es ist wirklich zum Schreien komisch und gibt aber auch, finde ich, interessante Einblicke und macht einfach Spaß. Aber ist dabei sehr, sehr anspruchsvoll, weil es natürlich letzten Endes auch diese ganzen Themen wirklich durchaus, ist jetzt sehr spaßig rübergekommen, aber es behandelt sie ja durchaus auch, ne? Also genau diese Fragen, wer darf denn welche Geschichte schreiben, worüber wir auch immer mal wieder diskutieren, da gibt es ja auch zig Facetten und man hat ja nicht nur eine Rolle, man hat ja nicht nur eine Geschichte, die man erzählen kann. Also ich finde, da ist auch wirklich viel so zum Diskutieren drüber drin und vielleicht auch mal auf einer anderen Art und Weise drüber diskutieren. Halt eben nicht immer nur so hochintellektuell, räusper, ne? Wir haben wieder das Monokelfeld aus dem Tee, sondern auch mal über so ein spaßiges Buch. Und da kann man ja vielleicht auch nochmal einen ganz anderen Zugang zu diesen Themen finden. Das ist doch auch auf jeden Fall unterstützenswert.
Auf jeden Fall. Und was ja dem Ganzen noch einen lustigen Twist gibt, ist, dass die Autorin selbst chinesisch-amerikanisch ist, Erf Kuang, und als literarisches Wunderkind gilt. Die hat ja auch schon Babel geschrieben, davor hat sie schon eine Trilogie geschrieben. Und sie ist auch auf gewisse Art und Weise Athena und spielt hier mit ihrer eigenen Autorenfigur, also nicht sich als Person, sondern der Autorenfigur, weil wir können ja davon ausgehen, dass auch sie im Literaturbetrieb verkauft, verpackt, zur Schau gestellt, geframed wird. Also auf gewisse Art und Weise schreibt sie ja hier über ihre eigene Erfahrung in dieser Satire. Und es muss sehr lustig sein für die Marketingabteilung ihres Verlags oder auch nicht.
Also ich finde, es ist auf jeden Fall, glaube ich, ein sehr, sehr gesunder Weg, um mit solchen Erfahrungen umzugehen, einfach so ein tolles Buch draus zu schreiben.
Das auf jeden Fall. Und das ist mal auch so ein Buch, das man gemeinsam lesen kann, das viel Spaß macht. Also das passt wirklich zu dieser Campino-Diskussion. Es macht viel Spaß, es ist unheimlich zugänglich. Die Sprache ist auch unheimlich zugänglich. Also das muss ja auch so sein, weil wir hören ja, dass unsere Protagonistin und Erzählerin June als nicht hochliterarisch genug angesehen wird. Und das spiegelt sich dann auch in ihrer Sprache im Buch wieder. Was aber viele Ecken und Kanten hat und halt viele sehr, sehr ernsthafte Diskussionen anstoßen kann. Also ein sehr, sehr lustiges Buch. Und was ich auch noch erwähnenswert finde, ist, Erf Kuang schreibt mit jedem Buch, das sie schreibt, ein anderes Genre. Also sie möchte jetzt noch mal in ein anderes Genre springen und hat schon gesagt, von hier aus wird es nur noch weirder. Und darauf freue ich mich.
Oh ja, cool. Da bleiben wir dran.
Wenn ein Autor oder eine Autorin sagt, es wird nur noch weirder, freuen wir uns ja meistens sowieso. Aber auch das hier klingt sehr, sehr, sehr spannend. Annika, erzähl uns doch mal, wo und für wie viel Euro wir uns dieses Buch besorgen können.
Ja, Leute, wenn euch nach klugem Spaß ist, dann gönnt euch doch mal Yellowface von Rebecca F. Kuang, übersetzt von Jasmin Humburg, erschienen im Eichborn Verlag. Liebe Grüße an dieser Stelle, kostet im Hardcover 24 Euro und im keimfreien E-Book 23,99.
Sehr nice. Dann kommen wir zum zweiten Buch dieser Folge und zu einem Autor, den wir hier schon hart abgefeiert haben. In welchem Kontext wird euch Maike gleich selber erklären, aber es geht um Musik, deswegen stellt euren Verstärker auf 10 und lauft Maike.
Genau, ich merke gerade, diese Campino-News, die zieht sich eigentlich hier komplett durch unsere Show, denn auch jetzt geht's um Punkrock, aber nicht von den Hosen oder den Ärzten, sondern von Stefan Reuss. Stefan Reuss, immer noch ein Geheimtipp aus Österreich. Wir haben über seinen Roman Triceratops gesprochen in einem Buchpreisspezial. Das ist unsere Folge 119, könnt ihr nachhören. Buchpreis 2020, da war Triceratops von Reuss nominiert. Das sagte uns damals gar nichts. Wir haben es gelesen, wir waren hellauf begeistert. Genau die Literatur, die wir auf so einer Liste sehen wollen von Newcomern, aber ästhetisch anspruchsvoll, inhaltlich spannend. Triceratops, wir waren Riesenfans. Das jetzt also das nächste Werk von Reuss. Nach Triceratops, Lauter heißt der Roman, auch dieser Roman wieder ästhetisch anspruchsvoll. Robin und ich haben beide ein kleines bisschen damit gekämpft, aber das ist nur gut, weil das heißt, wir werden gleich eine spannende Diskussion haben. Die Plotlinie hier ist aber ganz schön simpel, muss man sagen. Das wird uns gleich noch helfen, weil die ästhetische Konstruktion ist alles andere als simpel. Wir treffen Leon, der könnte ein alter Ego des Autors sein, wer weiß. Leon ist jedenfalls unterwegs in der österreichischen Gegenkultur. Er ist der Gitarrist und Sänger einer Punkband. Er lebt, ohne Miete zahlen zu müssen, im Haus seines alten Freundes Anton. Und Anton ist gerade in Venedig und sucht dort die Erleuchtung. Leon jedenfalls hat so richtig Sex, Drugs and Rock'n'Roll Lifestyle mit seiner Band. Er ist auch bisexuell, das spielt auch eine Rolle. Während einer längeren Reise, unter anderem nach Kuba, erhält Leon die Nachricht, dass seine Mutter im Sterben liegt. Er eilt schnell zurück, aber es ist schon zu spät. Er kämpft also nur mit dem Verlust der Mutter und arbeitet während dieses Trauerprozesses auch seine Kindheit auf, unter anderem die Scheidung seiner Eltern, den mentalen Verfall seiner Mutter. Und während das alles vor sich geht, erfährt er auch noch, dass er selbst an Krebs leidet. Das ist der Plot. Und was Reuss hier ganz, ganz fantastisch macht, ist Atmosphären herzustellen. Das ist übrigens auch eine Schwäche des Textes, denn häufig gibt es hier exzessive Beschreibungen von dem, was er sieht, von den Eindrücken, was er hört, was er riecht, kleine Details und Umgebungen. Das wird alles eingesetzt, um Atmosphären zu erzeugen und auch um diese Spaltung zwischen innen und außen, also die bunte Welt außerhalb von Leon oder zumindest mal all die Aktion außerhalb von Leon und die Trauer innerhalb von Leon gegeneinander zu stellen. Das wird wirklich sehr, sehr gut gemacht, aber es ist auch ganz schön viel. Gerade die Beschreibungen sind wirklich ganz schön viel. Wir verstehen aber als Lesende diese Welt, in der Leon lebt, in Österreich, also auch Leuten, die mit Punk und Gegenkultur und all dem vielleicht nichts am Hut haben, können sich, glaube ich, gut reinversetzen. Und es ist sehr interessant, wie er diese Haltungen, das sind ja auch politische Haltungen und Überzeugungen, dann an andere Orte mitnimmt, denn ohne zu spoilern will ich hier sagen, dass er später nach Italien reist, um Anton zu besuchen und ihn mal zu fragen, wie man denn so zur Erleuchtung gelangen kann, was zu einem Twist führt, den ich wirklich nicht habe kommen sehen, den ich hier aber nicht spoilern würde. Ich glaube, es ist ganz interessant, diesen Roman durch die Linse des Bildungsromans zu sehen. Leon reevaluiert wirklich seine Kindheit und ist hin und her gerissen zwischen den Welten seiner biologischen und seiner ausgesuchten Familie. Letztere, seine Freunde, vor allem seine Bandkollegin Milena, die schon selbst eine Mutter ist, also hier ein Spiegelmotiv, und Vio, mit der eine Art Situationships, würden, glaube ich, die Kids sagen, hat. Und natürlich Anton. Und in Venedig versucht Anton dann durch Meditation und Mindfulness seine Gefühle loszulassen. Und was dann passiert, das ist ein sehr schlauer Kommentar, ein Punkrock-Kommentar zu unserem jetzigen kulturellen Klima. Und dieses Gefühl der Verletzbarkeit, das durch Leons Krebsdiagnose kommt und ihn auch nochmal beeinflusst in seinen Einschätzungen dessen, was passiert, das ist, glaube ich, auch sehr gut herausgearbeitet. Insgesamt ein Text mit ganz viel Ambition, was wir hier ja immer loben. Wir wollen ambitionierte Texte sehen. Ich habe lieber einen hochambitionierten Text, der nicht 100% sein Ziel erreicht, als einen lahmen Text, der alles erreicht, was er wollte. Hier haben wir, glaube ich, es mit einem Text zu tun, der ein bisschen mehr wollte, als er konnte. Aber was er wollte und auch was er am Ende dann konnte, ist schon sehr interessant, sehr spannend. Und das ist auch einer dieser Texte, die liest man. Und ich muss sagen, je länger ich ihn dann habe liegen lassen, desto mehr habe ich über einzelne Aspekte nachgedacht. Und auch die Konstruktion sehr spannend mit diesen vielen, vielen Rückblenden und diesen vielen atmosphärischen Gegenüberstellungen. Ein nicht ganz leicht zu liebendes Buch, aber das ist die Literatur, die wir hier diskutieren und wertschätzen wollen. Robin, wie hat dir Stefan Reuss Lauter gefallen?
Ja, mittel, muss ich sagen. Also erstmal muss ich dir natürlich recht geben, die ästhetische Anlage ist unglaublich interessant. Es wird ja auch immer in der Gegenwart erzählt, dann gibt es diese kleinen Einschübe, teilweise mitten im Text, wo es dann um die Vergangenheit geht, auch die Probleme, die Leon mit seinem Vater hat, das fand ich total gut. Also auch generell die Charakterisierung, das ist eine der größten Stärken dieses Romans. Das ist die Charakterisierung, die Beziehungen zwischen den Charakteren, ja, untereinander, wie sie miteinander sprechen, das ist wirklich wirklich einfühlsam, kann man sagen. Und ich benutze dieses Wort tatsächlich sehr ungern eigentlich, aber in diesem Fall passt es sehr, sehr gut zu diesem Text, weil es ja diese zwischenmenschlichen Beziehungen auf eine Ebene hebt, dass man wirklich mit drin steckt und auch versteht, wie die sich gegenseitig unterstützen. Auch wie die sich vielleicht auch manchmal gegenseitig hassen, auch gerade Leon und sein Vater, die ein ganz schwieriges Verhältnis haben. Das fand ich so interessant gemacht. Auch den Verlust, den er hat mit seiner Mutter, wie er den Versuch zu verarbeiten und dabei gleichzeitig anderen Leuten gegen den Kopf stößt oder vor den Kopf stößt. Viel, viel, also wirklich toll, toll, tolle Charakterisierung. Das Pacing allerdings, du hast ja schon gesagt, atmosphärisch ist es sehr, sehr aufgeladen, was natürlich zu diesem ganzen, ja, ästhetischen Konzept beiträgt. Das ist ja alles recht einfühlsam und das gilt halt auch eben für die Atmosphäre. Es ist sehr, sehr atmosphärisch. Es werden teilweise seitenlang Dinge beschrieben. Zum Ende des Romans wird das noch viel extremer, wo dann halt eigentlich fast 20, 30 Seiten nur Atmosphäre vorkommt. Da war es mir dann wirklich ein bisschen zu viel. Am Anfang habe ich da auch ab und zu immer mal, muss ich dem Drang widerstehen, da drüber zu lesen und dann diese Atmosphäre wirklich aufzunehmen, weil es doch sehr, sehr viel Beschreibung ist. Aber generell hat mir diese Geschichte gut gefallen. Also das Pacing ist in dem Sinne nicht schlecht, sondern halt manchmal ein bisschen einfach off. Ich finde, da hätte ein bisschen... Ja, ein bisschen weniger Atmosphäre und ein bisschen mehr Konzentration auf tatsächlich die Beziehung, also auf die Stärken des Romans, dem Buch besser gefallen. Aber ich glaube, das wollte Stefan Reuss hier gar nicht machen. Also das ist jetzt hier nicht was, das ist eine ganz persönliche Meinung von mir, dass ich das besser gefunden hätte, weil es dann leichter zu lesen gewesen wäre. Aber es ist ja extra schwer, dieses Buch. Es ist ja auch recht lyrisch gestaltet, würde ich mal sagen. Es sind sehr, sehr viele Situationen, die auf eine... Ja, sehr, eben sehr schwere, sehr tiefe, teilweise sehr ausgearbeitet, lyrische Art beschrieben werden, war mir an einigen Stellen einfach ein bisschen zu viel. Und was ich auch wieder sagen muss, was ich gerade als Stärke gelobt habe, ist mir manchmal auch bei den Beziehungen war es mir ein bisschen zu drüber, wo ich mir dachte, so, also solche Beziehungen, weiß ich nicht, ob man die in der Realität hat.
Meinst du jetzt mit den Eltern oder meinst du mit den Bandkolleginnen?
Nee, mit den Eltern tatsächlich, das fand ich, war so halbwegs realistisch, zumindest bis zum Ende des Romans, aber ich meinte vor allen Dingen mit den Bandkollegen oder mit, auch mit anderen Leuten, die er dann auf dem Weg trifft, wo er dann sofort mit denen Friends ist und dann fahren die sich gegenseitig durch die Haare und so, also da war ich so ein bisschen, das ist schon ein bisschen, ja, man merkt dann halt an solchen Stellen, fand ich, dass es ein Buch ist so, und das hat mir, da hat mich ein bisschen gestört, weil es doch zu sehr emotional wird, aber generell hat es mir halt, also ich bin total gerne damit gegangen. Ich fand aber Triceratops tatsächlich einiges besser und ich fand es ein bisschen sehr schwer. Also es klingt jetzt, als hätte ich es total schlecht gefunden, absolut nicht. Es gibt halt eben nur Abzüge in einigen Punkten.
Okay, also ich fand die Milieustudie fand ich sehr gut. Was mich da sehr fasziniert hat vor allem ist, der Protagonist hier ist ja jetzt nicht mehr der Jüngste, ist ja keine 18. Und was mich sehr interessiert hat, und das ist auch eine Frage, die das Buch nicht unbedingt beantwortet hat, wollte es vielleicht auch nicht, ist, wie lange kann der das durchziehen, weißt du? Wie lange kannst du ins Schlagzeug fallen, Drogen nehmen und mit allen möglichen Leuten schlafen? Ich meine, klar kannst du es durchziehen, aber da kommt irgendwann ja eine Altersgrenze, wo es nicht mehr punkig, sondern tragisch wird. Und das
Mark ist. Mark Keith Richards.
Hast du recht, Annika, aber ich finde, das ist generell eine ganz, ganz interessante Frage, die ja alle alternden Menschen. Und wir alle wissen, dass die Alternative zum Altern sterben ist. Alle alternden Menschen aus solchen Milieus betrifft, wie man mit Würde altert, ohne seine Ideale zu verraten. Das wird hier angesprochen, habe ich den Eindruck, indem er eben an die Kindheit zurückdenkt und an diese Krebsdiagnose. Was mich da auch fasziniert hat, ist, eigentlich hätte ich mir gesagt, das ist zu forciert, das ist zu viel. Wie kann er das denn jetzt beides zusammenbringen? Aber das fand ich war sehr, sehr gut gelungen. Diese Kindheitanalysen und diese Krebsdiagnose und diese Verwundbarkeiten, auch dieses Bewusstwerden über die Endlichkeit des Lebens, was ja auch im Zusammenhang steht zwischen, was mache ich denn als alternder Punk? Wie lange kröle ich denn noch in irgendwelchen Clubs rum? Was alles irgendwie zusammenkommt. Und das fand ich interessant, wie das hier verarbeitet wird. Ich hätte das gerne noch konsequenter gehabt. Aber ich finde dieses Thema an sich sehr gut, weil häufig, deswegen habe ich auch den Bildungsroman angesprochen, häufig ist es ja so, dass man dann Leute zeigt, die haben irgendwie eine Sturm- und Drangphase, klassisch hier Wilhelm Meisters Lehrjahre, die ziehen dann mit der Theatertruppe durch die Gegend und dann werden sie aber ein ordentlicher Bürger und werden irgendwie Sparkassendirektor. Ich glaube, das ist auch bei Wilhelm Meisters Lehrjahre passiert, der wurde, glaube ich, Sparkassendirektor, wenn ich mich recht erinnere. Ihr wisst, was ich meine mit diesem Vergleich und das wird hier nicht so richtig aufgelöst. Und ich finde aber dieses Thema wahnsinnig interessant, dass es eben nicht zwingend so ist, dass man bürgerlich werden muss. Und welche Alternativen gibt es eigentlich dazu? Und das ist sehr, sehr spannend und ist hier vielleicht nicht konsequent genug, aber dass es durch diese verschiedenen Linsen angesprochen wird, fand ich eine sehr gute Idee.
Ja, absolut, kann ich dir nur zustimmen. Es ist ja gar nicht stringent, wie er so dieses Unsterblichkeit der Nacht, ne? Danach suchte er die ganze Zeit eigentlich. Ja. Und das macht er ja auch schon jahrelang, ne? Dieses Drogen, Sex, Alkohol, immer in so einem Rausch und dann kommt eben dieser Verlust, der ihn ja komplett auch rauszieht und in die Depression drückt, der Verlust seiner Mutter, die auch schon jahrelang dement war. Und das hat mir sehr gut gefallen, wegen auch. weil es eben diese Unsterblichkeit, diese Unverletzlichkeit, die damit ja einhergeht, die ganze Zeit immer auf Achse zu sein, immer irgendwie den nächsten Rausch zu suchen, damit überhaupt nicht mehr vereinbar ist. Und das hat mir gut gefallen, wie das eben auf den Charakter gewirkt hat, weil er auf seine gewisse Art ja auch ausrastet, ne? Er wird dann aber nicht lauter, er wird leiser.
Ja.
Und das hat mir, das sind so Aspekte des Charakters, die mir wirklich gut gefallen haben, aber am Ende, oder beziehungsweise heißt am Ende, also nicht am Ende des Romans, aber sondern nach dieser Trauerphase rutscht er wieder zurück in seine Rauschphase. Und das hat mir auch wieder gut gefallen, weil wie du sagst, ne, man muss nicht zum Bürgertum gehören, man muss nicht dahin kommen, man kann auch eben wieder das machen, was man am liebsten möchte. Und das ist vielleicht die Unsterblichkeit der Nacht genießen. Und das hab ich dann wieder gefeiert.
Ich habe gerade das Gefühl, dass Robin, je länger wir über dieses Buch reden, wir beide das Buch besser verstehen, während wir hier sprechen. Weil ich glaube nämlich auch, dass es genau darum geht. Es geht um das Erwachsenwerden im Bildungsroman-Sinne, aber man sucht das alternative Ende. Also zum einen sucht er halt die Ruhe, die Meditation bei Anton. Wie gesagt, wir spoilern nicht, was dann passiert. Und auf der anderen Seite möchte er aber dieses Ekstatische mit seiner Punkband, das Laute, das Wilde, das Ungezügelte, möchte er nicht hergeben. Und er sucht nach dem Ausgleich. Und er sucht nach der Versöhnung. Und ich glaube, das ist das eigentliche Thema des Romans. Und ich möchte das dem Roman total zugute halten, wie gut man über diesen Roman sprechen kann. Das ist eine Qualität dieses Romans.
Mhm. Absolut. Ich muss auch jetzt sagen, durch verschiedene Aspekte, die wir jetzt noch angesprochen haben, erscheinen mir einige Sachen, die ich vorher gesagt habe, auch mit dieser aufgeladenen Atmosphäre. Es ist natürlich Teil dieser Ästhetik. Natürlich muss das so sein, ne? Wenn die Welt zusammenbricht sozusagen, für ihn seine Welt zusammenbricht, muss das ja eigentlich atmosphärisch so aufgeladen sein. Weil das, was wegfällt, dieses Laute, kommt dann natürlich wieder zum Leisen und da kommt ja natürlich die Atmosphäre wieder rein. Also irgendwie würde ich mich gerade selber schalten dafür, was ich vorhin gesagt habe. Aber das ist halt das Schöne, wenn wir hier nochmal analytisch zusammen da rangehen können, dass man vielleicht andere Aspekte, die man beim Lesen haben sie mich trotzdem natürlich gestört, aber so in der Essenz, im Kontext sind sie halt auf jeden Fall wichtig und waren auch gut für den Roman.
Also Fazit, glaube ich, wir wollen, dass es für den Buchpreis nominiert wird, einfach damit wir es nochmal lesen und nochmal drüber sprechen können.
Absolut.
Also Buchpreis.
Also Augen auf bei Stefan Reuss. Liebe Maike, wo und für wie viel können sich die geneigten ZuhörerInnen dieses Werk denn zulegen?
Der neue Roman von Stefan Reuss, Lauter, ist erschienen bei unseren Freunden von Jung und Jung. Das Hardcover kostet 23 Euro. Die keimfreie E-Book-Edition ist für 17,99 erhältlich.
Sehr schön. Damit kommen wir zur letzten, but not leasten Rezension dieser Folge. Und ich darf vorstellen, das nächste Buch. Es heißt Xerox von Fien Feldmann. Und jetzt, Leute, wird's richtig, richtig crazy. Es ist nämlich ein Debütroman über eine einsame Frau und ihre Beziehung zu einem Drucker. Dass ich diesen Satz mal sagen werde, hätte ich auch nicht gedacht, aber hier sind wir. Erstmal zur Autorin selbst, Fien Feldmann. Ist 1990 in Leeuwarden geboren in Friesland, studierte Literaturwissenschaft und arbeitete als Journalistin und Theaterkritikerin. Für ihre Essays wurde sie mehrfach ausgezeichnet. Xerox, wie gesagt, ist ihr Debütroman. Erstmal zum Plot. Es geht um eine einsame, namenlose Protagonistin, die in Amsterdam für ein namenloses Start-up arbeitet und bis auf eine Ausnahme keine Freundin oder sonstigen Kontakte pflegt. Sie stammt aus einem kleinen Dorf, in dem die Menschen selten studieren und sie selbst hat den Aufstieg geschafft, ist jedoch mit ihrem Leben eher unzufrieden. Sie hat schreckliche Angst vor ihrer Heimat und hegt zum Teil düstere Gedanken, die mit ihrer Kindheit und Jugend dort zu tun haben. In dem Startup, was eigentlich schon lange kein Startup mehr ist, weil gibt's schon seit 7 Jahren, arbeitet sie als eine Art Sekretärin. Vor allem drückt sie den ganzen Tag Briefe aus und verschickt diese. Hin und wieder muss sie auch mal das Postfach des Kundendienstes vertretungsweise übernehmen, was bei ihr jedoch zu Panikattacken und schlaflosen Nächten führt. Als wir sie kennenlernen, ist sie gerade voller Panik, da ein wichtiges Paket für die Arbeit an eine falsche Adresse geliefert wurde und sie verzweifelt versucht, dieses Paket aufzufinden, was ihr jedoch nicht gelingt. Von Tag zu Tag steigert sich ihre Verzweiflung und als sie es dann doch nach endlosen Stationen und Anrufen mit dem Kundendienst des Paketzustellers endlich auffindet, wird ihr vom Chef eröffnet, dass sie wegen Überarbeitung vorläufig freigestellt wird. Das trifft sie schwer, nicht wegen den Kollegen, denn sie hat, wie schon gesagt, eine Beziehung zu ihrem titelgebenden Xerox-Drucker aufgebaut, der, wie sie denkt, der einzige ist, der sie wirklich versteht und der auf seine Art mit ihr kommuniziert, im Gegensatz zu ihren Kollegen. Ob sie ihren Drucker jemals wiedersehen wird, das ist jetzt die Frage. Aufgeteilt ist der Roman in 4 Teile, die nicht nur den Lebensweg der Protagonistin nachzeichnen, sondern auch den Drucker immer mal wieder zu Wort kommen lassen. Bei jedem weiteren Teil der Geschichte steigt der Grad an Craziness immer weiter an. Zumeist erzählt die Protagonistin aus der Ich-Perspektive, schildert ihren Alltag, ihre Sorgen, Probleme und inneren Gedanken. Hin und wieder wird der Text jedoch von inkursiv gedruckten Gedankenfragmenten unterbrochen, die zu Anfang noch recht zufällig wirken und von irgendwelchen komischen Zeiten der Menschheit berichten, mit Voranschreiten des Romans jedoch immer konkreter werden und fragmentarisch von einem traumatischen Erlebnis berichten, das die Protagonistin in ihrer Jugend durchlebte. Auch die Ansprache wechselt hin und wieder in eine Du- oder Wir-Form, die die inneren Konflikte der Hauptfigur sehr greifbar machen und die Panik und Paranoia auf den Lesenden übertragen. Also da fühlt man richtig mit, man hat richtig Angst mit der Protagonistin und denkt so, oh, was ist denn hier los, scheiße, wieso vernimmt sie das Paket nicht, ah, also, diese Panik macht sich da bei einem selbst auch breit. Die Suche nach dem Paket artet dabei in einen fast manischen Traum aus, bei dem der Lesende nicht nur mitgeht, sondern eben halt auch mitfiebert, obwohl es sich dabei um was recht Triviales eigentlich handelt. Ein weiterer wichtiger Punkt der ganzen Ästhetik ist die abgestumpfte Atmosphäre ihres Bürojobs, nicht nur auf sich, sondern auch auf die anderen Angestellten des Unternehmens bezogen. Sie selbst spricht über die KollegInnen nur als Jobbezeichnung, da heißt einer Marketing oder Produktion oder HR und so weiter und so fort. Und auch die stumpfsinnige Tätigkeit ihres Alltags wird mit einem gewissen zynischen Unterton beschrieben, was mich an Bücher von Elias Hirschel hat denken lassen. Im Kontrast zu Hirschels Werken wird dieser Zynismus und die Ironie hier weitaus subtiler und vor allem nuancierter eingewoben. Der Gipfel dieses humoristischen Spiels ist wohl die fast schon liebesartige Beziehung zu ihrem Drucker, der im Gegensatz zu den menschlichen Kollegen Halt und Sicherheit bietet. Auch hier wird diese Beziehung subtil eingewoben und immer weiter ausgearbeitet, sodass man als lesende Person ein gewisses Verständnis dafür aufbringt und auch diesem Drucker Emotionen schenkt. Einen letzten Aspekt möchte ich natürlich noch ansprechen, bevor ich jetzt endlich Annika mit ins Boot hole, um mit mir zu diskutieren. Und zwar sind das die existenzphilosophischen Themen, die in den Roman eingearbeitet sind. Ich habe ja bereits gesagt, dass der Drucker hier auch eine Figur ist, die zu Wort kommt. Der erzählt nämlich von seiner Entstehung, von der Beziehung zu der Protagonistin und seinen Wünschen für die Zukunft und wird auch in einer eigenen richtigen Figur manifestiert. Er hinterfragt immer wieder den Sinn von menschlicher und auch maschineller Existenz und stellt seine eigene Existenz kontrastierend der Protagonistin gegenüber, was mich an einigen Stellen an Stella Maris erinnert hat. Ein gewagter, völlig verrückter Roman, der mit wenigen Einzelstücken ein wahrhaft episches Abenteuer entwirft, durch das man gerne reist. So, das war mein Schlusssatz, Annika.
Bam!
Wie hat's dir gefallen?
Ja, Leute, was soll ich sagen? Also ich habe echt Glück mit meinen Büchern hier in dieser Folge. Xerox, ich kann dir da nur zustimmen, Robin. Ein wirklich sehr, sehr unterhaltsam schlaues Buch, ähnlich wie Yellowface. Also thematisch natürlich ganz anders, aber so eine ähnliche Anlage und so ein ähnliches Lesegefühl. Also ganz, ganz toll. Und ich muss ja sagen, wir kennen uns ja hier so ein bisschen und wir wissen ja, wer welche Themen, wo sind hier unsere Spezialgebiete und so weiter. Und Robin hat ja schon völlig zu Recht auf die existenzphilosophischen Fragen hingewiesen, die dieser Roman verarbeitet. Und er verarbeitet ja noch viel, viel mehr. Also ich fand, der ist so ein bisschen wie eine Wundertüte. Je nachdem, durch welche Brille man so guckt, wie man so ein bisschen an den Rädchen dreht, kann man dann nochmal so ganz andere Themen verfolgen. Und auch hier wirklich gut verarbeitet. Also nicht immer hundertprozentig ausgearbeitet, muss aber auch gar nicht sein, weil nämlich auch auf der anderen Seite nichts hier mit dem Holzhammer oder so reingeprügelt wird. Also man muss sich da schon ein bisschen an der einen oder anderen Stelle, hast du ja auch schon gesagt, die Schnipsel zusammensuchen, aber es lohnt sich. Es gibt hier wirklich sehr viel zu loben. Humor habe ich gerade schon erwähnt, also teilweise auch dieser Zynismus, teilweise wirklich diese Andeutung. Das hat mir wirklich gut gefallen. Die auch recht unzuverlässige Erzählerin mit ihren Selbstzweifeln, mit ihrer ganz eigenen Wahrnehmung, hast du auch gerade schon gesagt, an einer Stelle, das fand ich auch so schön, hat sie gesagt, es kommt ihr so vor, als würden alle anderen im Vorspulmodus leben. Und sie hinkt immer so ein bisschen hinterher. Sie hat ja eine Allergie gegen Anstrengung, also auch das nochmal ein bisschen auf der Skurrilitäten-Skala erwähnt. Das heißt, sie ist sowieso so ein bisschen gehandicapt bei gewissen Dingen, weil sie nicht so schnell kann wie andere. Also das fand ich sehr, sehr schön. Es gibt wirklich viele Sachen, auch der Drucker selbst natürlich als Erzählstimme. Also spannend, spannend, spannend. Und ich finde, es macht alles Sinn. Also der holt ja auch nochmal eine ganz neue Diskussionsebene rein, der Drucker, indem er sagt, diese binäre Unterscheidung zwischen Subjekt und Objekt, mal sehen, wie lange die noch aufrechterhalten werden kann. Also das finde ich gewagte Theorie vom Drucker. Der ist ganz vorne mit dabei. Und das hat mich natürlich auch so ein bisschen erinnert an ein anderes Debüt aus den Niederlanden, was wir hier vor einiger Zeit hatten. Wir sind das Licht von Gerda Bleso. Also auch ganz viele Objekte zur Erzählstimme kommen. Also ich finde, so aus dem Bereich Niederlande, Benelux, Geschwörter, das hatten wir ja auch neulich erst, da kommt einiges Tolles hier raus in den letzten Jahren. Xerox gehört auch dazu. Inhaltlich, Robin, du hast es gerade schon gesagt, natürlich diese schöne Satire auf diese gesichtslose Arbeitswelt, auf diese Darstellung der austauschbaren Marionetten, die eigentlich nur diesen Bürobetrieb am Laufen halten. Das ist natürlich hier ganz klar so das zentrale Thema, aber ich finde, wenn man genauer hinschaut, und da schließt sich jetzt der Kreis, du mit der Philosophie, was ich sehr, sehr spannend hier fand, was auch gut behandelt wird, ist zum einen natürlich dieses ganze Thema Klassismus und die Folgen. Du hast es ja gesagt, sie kommt aus einer ganz anderen Welt, aus einem sehr, sehr ärmlichen Viertel. Sie hat den Aufstieg geschafft, sie hat studiert, sie ist jetzt da, wo sie eigentlich gar nicht von Natur aus, in Anführungszeichen, oder von dem, was ihr von Elternhaus gegeben wurde, erstmal vorgesehen war. Sie hat sich dort hochgearbeitet, aber sie sagt, ihr fehlt halt ganz, ganz viel. Und das ist ja einer der Gründe, warum sie sich in dieser Welt so unwohl fühlt. Ihr fehlen diese ganzen Codes. Sie ist halt nicht aufgewachsen. Sie hat ihre prägenden Jahre, sie sagt, der Ton war da schon getrocknet, ihre prägenden Jahre, also in einer Gesellschaft verbracht, in einer Umgebung, die sehr von Gewalt geprägt war. Und das nicht nur, also diese klassistischen, dieser klassistische Background, den sie da hat, sondern auch dann nochmal ganz speziell fokussiert auf die Rolle als Frau. Also da geht es ja auch viel. Ich habe ganz viele Flashbacks zu Sophia Fritz aus der letzten Folge gehabt, an ganz vielen Stellen. Ja. Wie gehen Frauen mit Wut um? Ich muss mich ständig beweisen. Die fehlende Solidarität. Also ganz viele Stellen hört nochmal rein in die toxische Weiblichkeit. Das ist hier wirklich im Roman auch wirklich gut umgesetzt. Also das waren nochmal zwei Themen hier. Diese Frauenrolle, gerade in dieser Gesellschaft, Klassismus, wie sie sich da hocharbeitet, aber wo ihr immer irgendwo der Anschluss fehlt. Also das ist hier auch wirklich sehr charmant umgesetzt. Man bekommt es eigentlich fast schon nur so unbewusst mit und natürlich auch, wie du sagst, dieser, ja, Vergangenheitsplot, der wirklich diese gesamte Dramatik dieser Gesellschaft nochmal versinnbildlicht, aus der sie kommt. Also vielleicht nochmal so ein Beispiel, da ist es halt üblich, dieses Dorf, aus dem sie kommt, die eine Frau erzählt, sie sagt, die Kinder sollen nach den Ferien in der Schule immer sagen, sie haben die Ferien bei Oma verbracht. Oma wohnt zwar nur zwei Häuser weiter, aber es hört sich so an, als hätten sie sich eine Reise leisten können. Also das ist da das Milieu, über das wir hier sprechen. Und ja, also wirklich auch hier wieder ein Buch, das viele, viele Themen anspricht, das sehr, sehr zeitgeistig ist, also auch eine sehr unbequeme Frauenstimme als Erzählerin hat. Auch das feiern wir immer ab. Das ist ja auch eine komische Frau, gar keine Frage. Also merkwürdig, aber man liest es unfassbar gerne und auch ein sehr feiner Humor. Hut ab, Xerox, übrigens überhaupt der einzige Name im ganzen Buch. Xerox, dieser Markenname von dem Drucker. Ansonsten, genau wie du gesagt hast, alle namenlos oder nur auf ihre Rollen festgeschrieben. Aber der Drucker ist vielleicht dann doch am Ende das einzige, ja, Geschöpf, was einen Namen verdient hat in diesem Buch.
Schau, ja, das Menschlichste vielleicht auch, was in diesem Buch.
Ja, genau,
ist.
genau.
Philosophischer Question Mark. So, du hast jetzt so viele auch realistische Themen angesprochen, da möchte ich auch gleich nochmal drauf eingehen, aber ich möchte auch vor allem nochmal auf diese Craziness dieses Buches eingehen, weil die Erzählerin ist ja überhaupt nicht wirklich zuverlässig. Also da passieren Situationen, die sind so dermaßen skurril. Sie läuft dann irgendwie, also ich meine, erstmal ein Viertel am Anfang sucht sie dieses Paket und man denkt, das müsste der ödeste Plot aller Zeiten sein, und Fernfeld, man schreibt das so unfassbar geil, dass man da mit drin ist und so richtig mit dieses Paket suchen will und auch total damit mit einsteigt, weil eben auch ganz, ganz viele skurrile Situationen passieren, denn Lenzi rennt sie da durch und dann erzählt sie eine Geschichte, wo also da liegt überall Müll in der Stadt rum und dass die Mitarbeiter des Müllunternehmens dieser Stadt gestreikt haben, indem sie immer den Ofen kaputt gemacht haben und jetzt mittlerweile der Ofen so kaputt ist, dass sie ihn selber nicht mehr reparieren können. Weißt du, das sind so Geschichten, wo ich mir immer wieder gedacht habe, stimmt das jetzt, was die erzählt? Oder wo sie dann einen Mann auf der Straße sieht, der eigentlich nur eben aufs Klo möchte, aber gerade einen anaphylaktischen Schock hat und fast vom Sterben ist und sie ihm dann einen EpiPen reinhaut und sagt, ja, hier, kann's weiterleben. Weißt du, so, das sind so Situationen, wo ich dachte, ey, was passiert hier gerade? Das fand ich so geil, weil das zum einen diese komplett Craziness-Atmosphäre unterstreicht, aber eben auch die realistischen Themen unterstreicht. das hat mir halt so gut gefallen, weil man die dann relativ gut auch von dieser Craziness abtrennen kann. Dieser feministische Aspekt ist so interessant auch in diesem Startup. Also die meisten oder zumindest die, mit denen sie zu tun hat, sind ja häufig Männer, und was die da auch für einen Scheiß machen in diesem Startup und wie die sich benehmen, ist unfassbar. Also da kommen wir auch wieder Klaus Teweleit-mäßig direkt wieder zur toxischen Männlichkeit. Also das ist wirklich, wirklich toll gemacht und auch eben mit so einem ganz, ja, interessanten, ganz neuem Humor erzählt, also wirklich mit so einer wirklich interessanten, also mit so einer, ja, neuartigen Sprache, sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Also ästhetisch habe ich sowas selten gesehen und ich würde gerne noch mehr davon sehen. Also, Fionn Feldmann, go for it.
Bin ich dabei, auf jeden Fall. Und vielleicht noch ein so ein kleines Beispiel. Ich bin natürlich überhaupt nicht so hochphilosophisch unterwegs wie du, aber auch für mich als so Küchentisch interessierte Philosophin waren da wirklich so ein paar schöne Nuggets dabei. Also natürlich wird viel über diese Arbeitswelt geschrieben, über diese fast schon gesichtslose, aber auch über unser Verständnis von Arbeit, ne? So nach dem Motto, ja, aber ist es nicht vielleicht einfach schön, den ganzen Tag nur so eine völlig stumpfe, monotone Arbeit, sprich, was sie da macht, einfach nur drucken, stempeln auszuführen. Einfach, du lässt dein Muskelgedächtnis die Arbeit machen und dein Gedächtnis oben im Kopf, der Geist ist frei und kann den ganzen Tag, also quasi kannst du nebenbei eine Oper komponieren oder irgendwie sowas.
Papierstau-Podcast,
ne?
Hören.
Genau, oder so, ne? Also super interessant, super spannend und genau wie du gesagt hast, auch halt echt unfassbar spaßig. Also auch diese schnodderige Stimme, die ja sogar zum Ende hin dann wirklich auch so ein bisschen zwischen, ja, Traum und Realität hin und her wankt, ne? Aber auch als jemand, der, also ich brauche ja eigentlich immer so klare Grenzen, wo fängt die Realität an und wo beginnt der Traum oder so. So eine Frage habe ich mir hier in dem Buch überhaupt nicht gestellt, genau wie die Frage, was ist eigentlich in dem Paket? Was ist eigentlich in dem Paket? Ja, nein, die spielt hier keine Rolle. Das ist hier ausnahmsweise mal nicht wichtig. Hier interessiert mich wirklich nur, kriegt sie dieses Paket? Scheißegal, was drin ist. Hauptsache das arme Kind und so, ach du meine Güte. Also es ist wirklich hier ein schöner, wie ich finde, eine schöne Überraschung. Und Robin, dann freue ich mich doch, du bleibst dann auch dran bei diesen Debüts hier aus dem Bereich Benelux und so. Ich glaube, da kommt hoffentlich bald noch ein bisschen mehr. Also da haben wir jetzt 3 Treffer in kurzer Zeit gehabt. Ich bleib dran.
Ja, auf jeden Fall. Da bin ich auch am Start. Wenn ihr euch jetzt erstmal dieses Buch reinziehen möchtet, Xerox von Fionn Feldmann, könnt ihr das natürlich gerne tun. Erschienen ist das bei unseren guten Freunden im Hansa Verlag. 23 € in der Hardcover-Variante und 16,99 € für die digitale Version müsst ihr berappen, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Und damit sind wir leider am traurigsten Teil der Sendung angekommen, und zwar dem Ende.
Oh.
Ja, nicht verzagen. Papierstopp-Podcast ist natürlich in 2 Wochen wieder am Start. Wir haben wieder tolle Neuerscheinungen am Start. Bis dahin, liebe Leute, wie immer, gehabt euch wohl, bleibt so cool, wie ihr seid, lest was Gutes und bleibt bitte gesund. Wir dürfen euch an dieser Stelle das Tschüss anbieten.
Tschüss!
Tschüss.